weil ich gemerkt habe, dass mich eigentlich der Mom's Gaze vor dem Male Gaze geprägt hat. Also schon so präpubertär gab es diesen Blick von weiblicher Verwandtschaft vor allem, die so von oben nach unten scannt und sagt, ah, die Hose sieht aber nicht so gut aus oder das T-Shirt passt nicht richtig. Diese kleine Kritik am Äußeren und dieser Versuch, mich anzupassen, das ist für mich eine Form von toxischer Weiblichkeit, weil es aus diesem Patriarchalen kommt von du bist sicher als Frau, wenn du unsichtbar bleibst. Es geht nicht um Wehrhaftigkeit und um Lautstärke, es geht darum, dass du möglichst angepasst bist und dann kommst du einigermaßen sicher durch die Welt. Und wo ist dieser Wunsch, das Kind zu schützen, aber patriarchatsfördernd?
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Autorin Sophia Fritz zu Gast in der Show. In ihrem Buch Toxische Weiblichkeit schaut sie darauf, wie weiblich sozialisierte Menschen sich oft selbst unterordnen oder unsolidarisch sind mit anderen Frauen. Zum Beispiel durch das, was Sophia Fritz den Mom's Gaze nennt, von dem habt ihr ja im Eingangszitat gehört. Mit Sophia spreche ich über das Phänomen toxische Weiblichkeit, wo sie herkommt, wie es mit patriarchaler Männlichkeit zusammenhängt und was eine Analyse und Kritik toxischer Weiblichkeit für feministische Auseinandersetzungen bringen kann. Ich bin euer Host Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Sophia, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Hallo, richtig schön hier zu sein.
Ja, toxische Weiblichkeit. Sophia, wir wollen über das sprechen, was du eben toxische Weiblichkeit nennst. Und damit meinst du Verhaltensweisen, die vor allem weiblich sozialisierten Menschen im Patriarchat antrainiert werden, die dazu führen, dass Frauen sich selbst und andere Frauen unterordnen.
Ja.
Vielleicht mal für den Einstieg, Sophia, was meinst du mit toxischer Weiblichkeit und warum ist es aus deiner Sicht wichtig, für die Überwindung des Patriarchats den Blick auch darauf zu richten, wie toxische Weiblichkeit Frauen schadet?
Also ich bin fürs Buch davon ausgegangen, zu schauen, ob ich so ein Pendant finde zur toxischen Männlichkeit und habe geschaut, welche Geschlechterrollen ich mir antrainiert habe und auch ganz leicht und intuitiv bespielen kann, die eben dysfunktional sind und destruktiv für mich und auch für mein Gegenüber. Und was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, dass ich im Buch nicht vom Patriarchat spreche, sondern von patriarchalen Systemen. Und ich glaube, es da auch wichtig ist, das nochmal zu unterscheiden. Ich habe da auch mit Stefanie Lohaus drüber gesprochen, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat über die Chronologie des Feminismus in Deutschland. Und sie meint eben auch, dass es das Patriarchat in dem Sinne, dass wir gerade nicht in einem Patriarchat leben, also nicht per Definition, aber dass es trotzdem eben immer noch ganz viele Strukturen gibt, die wir daraus übernommen haben und die auch immer noch gültig sind und die eben ja so ganz feingliedrig in unserer Gesellschaft verankert sind und sie auch prägen. Und deswegen wäre es mir wichtig, wenn wir da von patriarchalen Systemen irgendwie sprechen, aber nicht von dem Patriarchat. Ich finde, das macht immer so einen Mythos auf, dass ich hier gerade gar nicht so bedienen möchte. Oder genau, wo ich merke, da ist so eine Hemmung in mir.
Ja. Genau, aber vielleicht sag nochmal zwei, drei Takte. Also was sind denn so prototypische Verhaltensweisen, von denen du eben auch gesprochen hast, die für dich toxische Weiblichkeit ausmachen? Und warum sind die aus deiner Sicht ein Problem? Vielleicht kannst du ja zum Einstieg auch mal ein ganz prägnantes Beispiel geben aus deiner eigenen Biografie oder aus der Beobachtung eben und Analyse und Kritik der Gesellschaft.
Ja, richtig gerne. Also bevor ich über das Thema toxische Weiblichkeit gesprochen habe oder geschrieben habe, habe ich mir nochmal angeschaut, was wir genau unter toxischer Männlichkeit gerade verstehen. Und das sind meistens Verhaltensweisen von tendenziell von Männern, die sich über der anderen Person verorten. Also durch so ein machohaftes Verhalten oder durch so ein Alpha-Männchen-Verhalten und eine Machtdemonstration. Und da habe ich gemerkt, dass ich toxisch weiblich, also dass ich meine weiblichen Rollen, wie zum Beispiel die der aufopferungsvollen Mutti in der Freundesgruppe, die immer für alle da ist und irgendwie sich um alle sorgt, oder die des guten Mädchens, das immer den Kopf schräg legt beim Lächeln und gefallen möchte und für Harmonie sorgen möchte, dass das Rollen sind, die ich mir antrainiert habe und die ich auch sehr leicht bespielen kann, die tendenziell erstmal in der Unterordnung gehen. Und dann habe ich geschaut, wie mich das beeinflusst, diese Rollen zu bespielen, wie das auch meine Gespräche, meine Begegnungen mit anderen Menschen beeinflusst, meine Beziehungen, und wie dadurch eben ein Kontakt auf Augenhöhe und auch wirkliches Vertrauen in mich, also Selbstvertrauen und auch Vertrauen in die andere Person verloren geht, indem ich versuche, eher zu manipulieren, als in einen authentischen Kontakt zu kommen.
Ja, danke dir für den Einstieg. Wir wollen, Sophia, auch dann im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen, du hast da so 5 Prototypen und das nette Mädchen hast du jetzt schon genannt oder den Mutti-Prototyp, wollen wir auch drüber sprechen. Was ich spannend fand beim Lesen deines Buches, du schreibst selbst davon, dass du gleich in der Einleitung, dass du Bedenken hattest, ein Buch über toxische Weiblichkeit zu schreiben und den Fokus dorthin zu lenken, wo Frauen selbst potenzielle Emanzipation verhindern,
ja.
Weil es zum einen zum Beispiel ja den Blick weglenkt vielleicht davon, wie Frauen unter Männern leiden, von Männern unterdrückt werden,
ja.
Dass Menschen vielleicht auch unter Umständen auf die Idee kommen, toxische Männlichkeit mit toxischer Weiblichkeit irgendwie gleichzusetzen, davon schreibst du, ne? Und natürlich ist toxische Männlichkeit gefährlich bis hin zu tödlich, ne?
Ja.
Und dann deine Sorge, dass du vielleicht unter dem Deckmantel von Feminismus am Ende Sexismus und Misogynie reproduzierst. Und ich muss auch gestehen, dass ich, als ich so den Titel deines Buches, man kriegt ja dann von den Verlagen so diese Vorschau, ne, und dann las ich da so toxische Weiblichkeit. Das war natürlich erstmal catchy so.
Ja.
Und dachte so, mache ich dazu was? Und dann hatte ich auch erstmal Bedenken und dachte, ich widme mich mir hier auch viel Männlichkeitskritik,
mhm,
und habe mir dann sofort so ein paar Männertypen vorgestellt,
ja,
die irgendwie die Rede von toxischer Weiblichkeit dazu nutzen, ihre eigenen Privilegien irgendwie abzusichern. Also so irgendwie,
ja,
die Frauen sind ja selbst schuld, so irgendwie so einen Boomer-Typ, bis hin zu, weiß ich nicht, so Männerrechtlern oder Antifeministen, die jetzt vielleicht auch davon anfangen, von toxischer Weiblichkeit zu reden. Wir werden ja alle von den Frauen geknechtet, so ungefähr. Der Feminismus ist das Problem. Und auch so einen, vielleicht eher aus meinem Milieu, so einen jungen akademischen, sich selbst als Ally sehenden jungen Mann habe ich mir vorgestellt, der dann feministisch im Geiste ist, aber im Handeln dann vielleicht auch so toxische Weiblichkeit dafür nutzt, vielleicht auch wieder seine eigene Dominanz im zwischenmenschlichen Verhalten zu Frauen zu reproduzieren. So.
Ja.
Dann habe ich in dein Buch reingelesen und dachte, nein, das ist cool. Du hast halt wirklich auch eine strukturelle, eine coole Analyse davon, wie überhaupt diese Verhaltensweisen erst antrainiert werden und sozialisiert werden. Und das fand ich super spannend und da wollen wir auch noch gleich drüber sprechen. Aber vielleicht kannst du mal aus deiner eigenen Perspektive genau das schildern, diese Bedenken, die du hattest, als du auf diesen Begriff gestoßen bist und dann darüber ein Buch schreiben wolltest und wie du das vielleicht mit FreundInnen und mit MitstreiterInnen diskutiert hast und welchen Umgang du dann für dich persönlich damit gefunden hast, mit dieser vielleicht dieser Problematik, die da auch drin steckt.
Ja, richtig gerne. Und danke, dass du das gerade so toll zusammengefasst hast. Also das waren exakt die Menschen oder männlich geprägt Menschen, die mir auch so in den Sinn kamen und von denen ich den Begriff auch zum ersten Mal gehört habe. Ich glaube, das war in so einer Kommentarspalte von Andrew Tate oder ähnlichem. Und als ich dieses Wort zum ersten Mal gelesen habe, das war so jetzt vor 1,5, 2 Jahren, hatte ich auch gleich ein ungutes Gefühl. Und das kam genau daher, dass es für mich sofort Sinn gemacht hat, dass das Wort jetzt kommt und auch einen größeren Einfluss oder einen Einfluss in die Debatte nehmen wird, einfach weil wir jetzt die letzten Jahre so einen großen Fokus auf die destruktiven Verhaltensweisen von männlicher Prägung gelegt haben und Mansplaining, Manspreading, alte weiße Männer da so tief eingetaucht sind in das Thema, dass es für mich Sinn gemacht hat, dass der Fokus einfach soziokulturell oder popkulturell umschwingt und wir über toxische Weiblichkeit sprechen. Und dann hatte ich, genau wie du gesagt hast, die Sorge, dass das eben aus so einem gekränkten Ego dann geführt wird, die Debatte, oder eben umschwingt in diesen, also ganz banalen Frauenhass und in so eine Reproduktion von Mythen der manipulierenden Frau und der Opferstilisierung der Frauen und so weiter. Und ja, das hat mir gleich so ein Unbehagen gemacht und zeitgleich habe ich mich auch unbehaglich gefühlt, weil ich gespürt habe, dass ich nicht sicher sagen kann, ob ich toxisch weiblich bin oder nicht oder welche Anteile von mir das sind. Und das hat mich nervös gemacht. Und ich dachte damals, ich würde das so gern, also komplett ablehnen können, souverän ablehnen können oder annehmen können oder sagen können, ja, da habe ich irgendwie 3 Eigenschaften, die sind toxisch weiblich, das ist aber okay, damit bin ich fein, oder ich habe das Thema für mich abgearbeitet und merke, es gibt überhaupt keine toxische Weiblichkeit, wie auch immer. Aber ich habe gemerkt, da ist so eine Diffusität in mir und ein Gefühl von, ich kann nicht genau sagen, wo ich in mir, auch in mir internalisierte Frauenfeindlichkeit gerade spüre, die so anspringt und wo wo auch so eine Zögerlichkeit ist, dass ich denke, boah, wir sollten den Begriff auf keinen Fall weiter bespielen, eben damit es nicht zu einer Gleichsetzung von toxischer Männlichkeit und toxischer Weiblichkeit kommt, weil toxische Männlichkeit einfach wesentlich tödlicher ist, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und es gibt auch einen tollen Soziologen, Andreas Kemper, der auch davor warnt, also der sagt, dass sobald wir von toxischer Weiblichkeit und toxischer Männlichkeit sprechen, werden wir der toxischen Weiblichkeit mehr Authentizität zusprechen, weil wir das Toxische schon seit Jahrhunderten mit Frauen verbinden. Also das Giftige und Manipulative, die Hexen und Schlangen und Spinnen und Giftmörderinnen. Und dass toxische Männlichkeit eigentlich der falsche, in Anführungszeichen, Begriff dafür ist, weil es da eher um brachiale Gewalt geht. Und das fand ich ganz spannend und ja, habe dann eben auch viel mit Freundinnen drüber gesprochen, als ich so das Exposé erstmal verfasst habe für das Buch und auch mit männlichen Freunden drüber gesprochen. Und die Kritik war da, die Reaktionen waren verhalten. Und ich habe die gleichen Fragen, die ich irgendwie bei mir gemerkt habe, im inneren Prozess dann auch im Außen so gespiegelt bekommen, dass manche ganz nervös wurden und so irgendwie den Begriff von vornherein abgelehnt haben, auch aus einer Angst heraus, dass es wieder darum geht, dass wir uns jetzt verändern müssen, also wir Frauen, während eigentlich die Männer eigentlich gerade die Arbeit tun sollten. Mhm. Und aber auch ein paar Leute, die gefragt haben, was genau ist denn jetzt toxische Weiblichkeit? Und ich habe gemerkt, es geht darum, so eine Checkliste zu bekommen. Also es ist einfach eine insgesamte Unsicherheit bestand und auch so ein Verlangen, da eine Übersicht zu bekommen. Und ja, ich dachte, bevor der Begriff jetzt geprägt wird, genau von diesen Menschen, die du gerade beschrieben hast, müssen wir ihn uns einfach anschauen und feministisch prägen und Verantwortung dafür übernehmen und durch dieses Anschauen und durch die Auseinandersetzung damit dann auch verstehen, wo sind wir in der Verantwortung, für welche Verhaltensweisen können wir Verantwortung übernehmen und wo geht es hier um misogyne Glaubenssätze und Mythen, die immer noch eingeprägt sind in uns. Und das geht aber erst, wenn wir uns den Begriff einfach annehmen und nicht sagen, das gibt's überhaupt nicht, weil Frauen per se Opfer sind. Das ist für mich ein bisschen zu banal und auch nicht förderlich, nicht heilbringend. Und ja, dann war es mir aber auch wichtig, beim Prozess habe ich überlegt, aus welcher Haltung raus mache ich das. Und mir war es wichtig, nicht mit Beschämung zu arbeiten. Ich glaube auch, dass Beschämung eben immer nur Scham produzieren kann und daraus wieder eine Form von Verletzung entsteht und eine Form von Gegenangriff irgendwie so eingeläutet wird. Und das wollte ich nicht machen. Ich wollte im Buch weder Frauen beschämen noch Männer beschämen. Ich wollte eher neugierig draufschauen, gucken, was können wir ändern. Und deswegen war es mir wichtig, in ganz vielen Aspekten auch von mir selbst auszugehen. Also ich zitiere ganz viel aus anderer feministischer Literatur und auch viel Gespräche und Interviews geführt. Und zeitgleich versuche ich von mir auszugehen in ganz vielen Beispielen oder eher in so eine echt schonungslose Ehrlichkeit mit mir selbst zu kommen und dadurch vielleicht auch zu so einer Ehrlichkeit zu animieren und die Möglichkeit zu geben, sich darin wiederzufinden. Und zeitgleich auch von vornherein zu sagen, dass ich nicht die Deutungshoheit habe über den Begriff und ich einfach nur von dem Stand sprechen kann, dass ich jetzt 27 bin und so geprägt bin, wie ich geprägt bin, das transparent zu machen, auch meine eigene Frauenfeindlichkeit transparent zu machen, in welchen Aspekten sie so aufblitzt und wo ich sie sehen kann. Und ja, dadurch auch durch diese Transparenz auch eine Möglichkeit zur Desidentifikation bieten kann und so vielleicht die Möglichkeit gebe, dass Leute auch sagen können, okay, da bin ich ganz anders, da habe ich die Prägung nicht mitbekommen, bei mir spielt sich das anders ab, das ist ja auch völlig okay. Ich glaube, dass der Begriff toxische Weiblichkeit genauso geprägt werden wird wie toxische Männlichkeit, nämlich von ganz, ganz vielen Perspektiven, als Phänomen auch in den sozialen Medien. Das kann nicht nur eine Person alleine machen. Das wird sich wahrscheinlich über die Jahre jetzt entwickeln.
Ja, vielleicht müssen wir einmal, Sophia, einen Blick drauf werfen, wie eigentlich toxische Weiblichkeit entsteht, also dieses selbstunterordnende Verhalten oder Verhalten, wo sich Frauen unsolidarisch mit anderen Frauen zeigen. Denn das ist ja die Riesenunterscheidung bei dir und deiner progressiven Perspektive auf das im Verhältnis irgendwie zu wie das von Konservativen und von Rechten vielleicht besetzt wird.
Ja.
Und ich fand es bei dir halt schön zu sehen, wie du diese Verhaltensweisen eben verknüpfst mit einem Blick darauf, wie Frauen als Frauen sozialisiert werden im kapitalistischen Patriarchat oder in ein westpatriarchales System. Wie da bestimmte Verhaltensweisen in der Sozialisation befördert werden und auch bestimmte Verhaltensweisen eine Überlebensstrategie sind, eine Notlösung, wie du es in deinem Buch beschreibst, ja. Also vielleicht kannst du einmal sagen, wie für dich dieses Verhältnis von individuellem Verhalten und, sage ich mal, Struktur, ne, ist, also in der Gesellschaft, wo man schon im frühen Kindesalter gesagt bekommt, irgendwie, du musst Männern gefallen und so zum Beispiel, ne? Mhm. Und wie ergibt sich dann daraus dieses selbstverletzende Verhalten oder dieses unsolidarische Verhalten gegenüber anderen Frauen, was halt oft auch eine Überlebensstrategie ist, also oder eine Notlösung, wo dann gar nicht so klar ist, wo liegt dann auch die Verantwortung bei der Einzelperson oder wo ist es dann auch wieder Fremdbestimmung, ne? Also, weil ich in diesem System irgendwie halt so agieren muss, um irgendwie durchzukommen, so.
Total. Also ich habe immer geschaut, wo bin ich in der Dissonanz? Also wo verhalte ich mich irgendwie auch intuitiv und so reaktiv im Gespräch, in der Bahn, im Gespräch mit Männern, im Gespräch mit anderen Frauen und merke dann plötzlich, ah, okay, absurd, wo kam das denn gerade her? Also wo kam dieses gute Mädchen gerade her, das so einfach nur lacht, obwohl es eigentlich was gegensagen möchte oder wo ist dieser abscannende Blick, wenn ich irgendjemanden mit tiefem Aufschnitt, also einen ganz tiefen Aufschnitt sehe und sofort irgendwie so ein Satz in meinem Kopf ist, wo ich denke, ah krass, das könnte jetzt eher aus, also der kommt gar nicht von mir, sondern wie ich gelernt habe, Frauen zu lesen und Frauen zu sehen, also eher männlich geprägt, irgendwie so da in so eine totale protestantische Kritik zu kommen. Innerlich und dann diese Informationen aufzugreifen und zu gucken, wo kommen die her? Wieso wird das seit Jahrhunderten weitergegeben? Und wie tief ist das in unserer Gesellschaft verankert? Und was mir gerade dazu einfällt, wo du das gesagt hast, ist, ich hatte eine Lesung in Bonn und danach kam eine Frau auf mich zu, die Lehrerin ist und sie meinte, sie hat mein Buch gelesen und ihr ist erst da aufgefallen, dass sie immer in der Schule, dass sie da den Jungs das viel mehr verzeiht, wenn sie halt mal rumkaspern oder irgendwie durch den Raum rennen und dass sie schon mehr erwartet, dass die Mädchen einfach braver sind und ihr auch helfen, den Raum zu halten. Und dass sie jetzt nach der Lektüre des Buches aufgehört hat, diese braven Mädchen, die immer alles gut organisieren können, neben die Zappelfilippe zu setzen, so dass der auch ein bisschen ruhiger wird. Genau, sie meinte, das hat sie früher einfach immer so gemacht, weil sie wusste, dann werden die Jungs irgendwie mitorganisiert von diesen Mädchen, die dann neben ihnen sitzen und lernen vielleicht ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Und nach der Lektüre hat sie sich gefragt, warum macht sie das? Also warum gibt sie diesem Mädchen dann auch gleich die Verantwortung mit für diesen Jungen, der das offensichtlich nicht alleine hinbekommt gerade, für ihn mitzudenken? Und das sind so kleine Beispiele, die uns, glaube ich, in unserem ganzen Leben prägen. Oder im Buch beschreibe ich auch, wie ich so ein Fotoalbum anschaue von einem Freund von mir, der irgendwie mit 10, 11 über so einen Bolzplatz rennt beim Fußballspielen im Sommer und der trägt einfach nur so eine Badehose und die anderen Jungs auch und sie rennen da in Badehose über diesen Platz und sehen so ganz selbstvergessen aus, werden einfach fotografiert von der Mutter, glaube ich. Und als ich das gesehen habe, ist mir auch nochmal klar geworden, dass es von mir kein Bild gibt, wo ich selbstvergessen in so einer knappen Badehose über eine Wiese renne. Das wäre nicht passiert. Davon gibt es keine Bilder, weil ich das nicht gemacht hätte. Weil ich, glaube ich, wahrscheinlich schon ab 8 oder 9 oder 10 so einen, ja, irgendeinen Blick internalisiert hatte, der gesagt hat, das darf man nicht als Mädchen. Also das ist irgendwo auch gefährlich, so rumzurennen, auch nackt rumzurennen. Das wäre nicht möglich gewesen. Und das sind so kleine Impulse, die, die, glaube ich, einfach prägen. Im Buch beschreibe ich dazu auch den Mom's Gaze, den habe ich aufgemacht im Kontakt oder im Dialog zum Male Gaze, weil ich gemerkt habe, dass mich eigentlich der Mom's Gaze vor dem Male Gaze geprägt hat. Also schon so präpubertär gab es diesen Blick von Verkäuferinnen, von weiblicher Verwandtschaft vor allem, die so von oben nach unten scannt und sagt, ah, die Hose sieht aber nicht so gut aus oder das T-Shirt passt nicht richtig und magst du dir nicht nochmal die Haare machen, damit das schöner aussieht? Also diese kleine Kritik am Äußeren und dieser Versuch, mich anzupassen. Und zwar so, dass es schön genug ist, um irgendwie als schön gelesen zu werden, aber nicht zu auffällig. Dass es in so einer Unsichtbarkeit bleibt. Und das ist für mich eine Form von toxischer Weiblichkeit, weil es aus diesem Patriarchalen kommt von, du bist sicher als Frau, wenn du unsichtbar bleibst. Du kannst dich nicht wehren. Es geht nicht um Wehrhaftigkeit und um Lautstärke. Es geht darum, dass du möglichst angepasst bist und dann kommst du einigermaßen sicher durch die Welt. Und das habe ich zum Beispiel niemals, hätte mein Vater zu meinem Bruder gesagt, das Hemd sieht aber ein bisschen komisch aus, bitte änder das doch nochmal. Das ist kein Satz, den man so von Vätern zu Söhnen hört und deswegen habe ich das im Buch auch so explizit aufgenommen. Ja.
Ja, muss ich dran denken, dass jüngst bei einem Podcast gefallen, der schöne Satz, oder ich habe es gelesen in dem Buch, bringt den Töchtern nicht bei, über den Mom's Gaze sich irgendwie im Patriarchat die männliche Gewalt zu navigieren, sondern bringt euren Söhnen bei. Und sage ich jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ich ein Kind habe, was männlich gelesen wird und was auch durch mich und die Gesellschaft männlich sozialisiert wird, bringt den Jungs bei, nicht Frauen zu objektivieren. Ne?
Ja.
Deswegen mal an dich die Rückfrage, Sophia. Wie viel Verantwortung trägt jetzt deine Mom für diese toxische Weiblichkeit, für diese Reproduktion von einem patriarchalen System? Denn ich hatte es ja schon gesagt, ne? Also vielleicht sag nochmal einen Takt zu dieser Notlösung oder Überlebensstrategie, zu dem Aspekt. Ne? Da treffen ja Fremdbestimmung und Selbstbestimmung aufeinander. Und als Individuum ist es wahrscheinlich am Ende auch nicht aufzulösen. Ne?
Ja.
Vielleicht sprechen wir da auch noch später drüber. Um was es eigentlich gehen muss im feministischen Kampf.
Absolut.
Aber das ist wahrscheinlich so auf individueller Ebene, dann ist es schwierig zu sagen, hast du daran Schuld oder Verantwortung?
Ja, und für mich ist das auch eine Frage von einer intergenerationellen Solidarität, die mir im Feminismus fehlt. Also wo ich merke, da ist es so leicht, älteren Frauen die Schuld zu geben oder so eine Verachtung oder so eine Besserwisserei auch mit reinzubringen von, ja, aber hättest du was anders gemacht, dann wäre das jetzt nicht so. Und für mich ist es ganz wichtig, da nicht den intergenerationellen Dialog so abzubrechen, sondern zu schauen, welche Ressourcen fehlen da? Welche Ressourcen haben da gefehlt? In der Vergangenheit fehlen aber eigentlich noch heute, weil ich keine Bildungseinrichtungen kenne, die sich ganz explizit damit auseinandersetzen und so frei zugänglich sind für alle. Und welche Education bräuchte es da über feministische Diskurse, über eine feministische Weltsicht oder eine humanistische Weltsicht eigentlich? Und auch welches Zeitkontingent braucht es dafür, um überhaupt die Zeit zu haben, sich zu bilden als Elternteil in dem Bereich? Und auch nochmal in der Generation, die ohne soziale Medien aufgewachsen sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da das mitzudenken und wenn du fragst nach Selbstverantwortung oder nach wo ist da die Verantwortung direkt?
Beziehungsweise lass es mich nochmal so umformulieren. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du nicht beschämen möchtest und dass du nicht so auf moralisierender Ebene in so einen Schamdiskurs kommen möchtest. Ja? Und die Gefahr besteht bei der Rede über so individuelle Eigenschaften. Vielleicht können wir auch gleich nochmal über Strukturen sprechen, Gender Care Gap oder Ehe und Kleinfamilie, die natürlich auch gewisse Geschlechterrollen prägen, ne? Aber wenn man über so toxische Eigenschaften, wenn man die an Individuen festmacht, dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass Einzelpersonen beschämt werden, dass sie sich selbst schämen und das dann im Zweifel zur Lähmung führt oder so zu einem Race to the Top. Ich möchte jetzt die perfekte Feministin, die perfekte Frau werden, zu so einem halt individualistischen Detox, der eben halt die schwierige Balance zwischen dem, was kann ich als Individuum erreichen, und was muss gesellschaftlich, was muss über kollektive Kämpfe erreicht werden, der diese Spannung irgendwie dann nicht ernst nimmt.
Ja.
Also vielleicht nochmal so gefragt, wie wünschst du dir da, dass wir darüber sprechen, dass wir eben nicht in diese Falle der Beschämung, sei es intergenerational oder sei es auf der Ebene einer Generation von Feministinnen, dass wir da nicht in so ein Beschämen und so eine Scham kommen?
Was mir geholfen hat, ohne das verallgemeinern zu können, war erstmal immer wieder diesen Blick auf die Strukturen zu lenken und zu schauen, wo kommt das her? Wo kommen diese Verkäuferinnen Mitte 50 her, die Monika heißen? Was ist ihre Prägung? Was ist die Prägung meiner Mutter? Was ist die Prägung meiner Großmutter? Was ist die Prägung ihrer Mutter gewesen? Wo sind da rote Linien? Und wo sind aber auch immer schon Verbesserungswünsche oder eigentlich den Wunsch? Ich glaube, das macht ja niemand aus einer Bösartigkeit heraus oder die allermeisten nicht, sondern aus einem Wunsch, das Kind zu schützen? Und wo ist dieser Wunsch, das Kind zu schützen, aber patriarchatsfördernd? Das zu hinterfragen, auf einer systemischen Ebene das zu begleiten. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, also diese Verletzung, die stattgefunden hat und diese Repression, die stattfindet, anzuerkennen und auch die Emotionen, die damit verbunden sind, anzuerkennen. Also dass das nicht, obwohl das systemisch einordbar war, trotzdem was mit mir macht und was mit meinen aktuellen Gefühlen macht. Also dass ich mich dazu verhalte und positioniere und zwar das irgendwie intellektuell systemisch einordnen kann und zeitgleich vielleicht eine Verletzung spüre oder eine Trauer oder eine Wut oder was auch immer. Und diese Emotionen ernst nehmen auch und sagen, okay, ich mache dafür Räume auf, ich will diese Wut behandeln, ich will mir das angucken und ich will die transformieren. Das muss aber nicht zwangsläufig in einem Kontakt mit der Person stattfinden. Das muss ich jetzt nicht mit Monika verhandeln. Das kann ich auch in anderen, vielleicht eher therapeutischen Räumen ausleben oder transformieren dann und das auch da ernst nehmen. Und ich glaube, wenn die beiden Ebenen so stattfinden können, sowohl die emotionale Aufarbeitung als auch irgendwie die systemische, das systemische Verständnis dafür, dann kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie ein Weg stattfinden kann. Und ich kann gar nicht über andere sprechen, wo andere da ihre Selbstverantwortung sehen sollten. Das steht mir irgendwie nicht zu. Ich merke, dass bei mir dass ich in mir merke, dass ich eine Selbstverantwortung spüre, in dem Versuch, so ehrlich wie möglich mit mir selbst zu sein. Und das immer wieder zu machen und darin auch transparent zu bleiben. Und wir versuchen einfach unser Bestes. Jetzt gerade.
Ja, Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Werbeblock. Dissens braucht dringend euren Support, denn ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Es sind gerade mehr als 1300 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Das klingt viel, aber es braucht tatsächlich immer auch wieder neue Leute, um die Zukunft dieses Podcasts hier zu sichern. Wenn dir also Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist und du auch gerade dir ein bisschen Kohle abknapsen kannst, dann werd doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Den Was-Tun-Podcast, den unterstützen wir ja auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Dieses Mal gibt es das Buch von Sophia Fritz, Toxische Weiblichkeit zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Autorin Sophia Fritz. Sophia, vielleicht können wir einmal nochmal über die Prototypen toxischer Weiblichkeit, die du da in deinem Buch beschreibst, sprechen. Mhm. Du sprichst davon so 5 Rollenmustern, so Geschlechterrollen, die eben Frauen im Patriarchat ansozialisiert werden. Ja. Das ist das gute Mädchen, die Powerfrau, die Mutti, das Opfer. Und die Bitch. Mhm. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie bist du denn auf diese Rollentypen gekommen? Und vielleicht kannst du noch mal kurz auch schildern. Ich meine, du bist jetzt natürlich im Verlauf des Gesprächs schon mehrfach auf Aspekte eingegangen, dieser prototypischen Rollen. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal schildern, was du jeweils mit diesen Geschlechterrollen, was du damit meinst.
Ja, richtig gerne. Genau, ich habe mir am Anfang Gedanken gemacht, wie ich das Buch strukturiere und ich habe erst überlegt, ob es nicht Sinn macht, das nach Bereichen zu sortieren, also nach Familienkontext, Freundeskontext, Liebesbeziehungskontexten, Selbstbezug. So, also da in die Bereiche reinzugehen und zu gucken, wo bin ich da toxisch. Und da habe ich aber gemerkt, dass ich eben das toxische Verhalten und toxische Weiblichkeit einfach nicht von Frauenfeindlichkeit trennen kann. Das ist unmöglich. Das heißt, es hat für mich Sinn gemacht, als Aufteilung ganz bewusst in misogyne Fremdbezeichnungen reinzugehen. Also zum Beispiel in die Bitch oder in die Powerfrau. Also das sind Begriffe, die mehr oder weniger positiv oder negativ belegt sind, die aber von außen auch zugeschrieben werden. Und ich habe mich darum bemüht, Begriffe zu nehmen, die einfach schon eine längere oder Phänomene zu nehmen, die ganz lange schon existieren, auch wenn die Begriffe durchwechseln. Zum Beispiel gab es in meiner Kindheit und Jugend noch den Begriff Zicke und zickig sein und Zickenalarm. Und das habe ich jetzt schon 10 Jahre nicht mehr gehört. Aber jetzt gibt's die Bitch. Und es ist dasselbe. Also ist das, und davor gab's die Tussi oder die Diva. Das heißt, wir wechseln die Begriffe durch, wir haben aber das Phänomen nicht überwunden. Wir sind immer noch stuck darin. Und ich erinnere mich, dass ich als Teenagerin kein Rosa tragen wollte, weil ich eben nicht als Zicke oder als Tussi gelesen werden wollte und mich davon abgrenzen wollte. Und das heißt, auch wenn ich mich nie als Tussi oder Zicke definiert habe, hat allein die Existenz und die damit verbundene irgendwie potenzielle Bedrohung, eine zu sein, mich mitgeprägt. Und das muss ich anschauen. Oder das wollte ich anschauen. Und das gute Mädchen wurde schon von Virginia Woolf beschrieben, die es den Engel im Haus nennt. Und sie schreibt darüber, dass sie den Engel töten muss, um überhaupt authentisch schreiben zu können. Also wie lange sind wir schon beim guten Mädchen? Und genau. So habe ich versucht, über jedes Phänomen so aufzugreifen und da zu gucken, wie verhalten wir uns innerhalb des Stereotyps, wie können wir das nutzen, wo sind aber auch die Ressourcen darin? Also nicht nur die destruktiven Seiten davon, sondern also zum Beispiel im Opferkapitel teile ich das so auf und gehe davon aus, dass wir, also schauen wir so eine öffentliche und eine private Opferhaltung an. Ich spreche auch da bewusst provokativ von Opfern und nicht von Betroffenen, weil es eine Außenzuschreibung ist. Oder so eine, ja, dieser misogyne Verdacht der Opferstilisierung so mit im Raum schwebt. Und da spreche ich mich ganz klar dafür aus, dass wir eine öffentliche Opferhaltung und eine Betroffenenhaltung brauchen, um eben Täter und misogyne, rassistische, sexistische Strukturen sichtbar zu machen. Und wir sehen ja auch, wie groß das sein kann, also wie gut das ist, dass Frauen sich mit dem Leid anderer Frauen so identifizieren können. Und zum Beispiel bei MeToo, wie viel das in Bewegung gebracht hat und was das für eine enorme Ressource auch ist in dieser weiblichen Prägung, sich über Empathie und Mitgefühl und auch diese internalisierte Opferhaltung, sich miteinander verbunden zu fühlen. Was zum Beispiel in der männlichen Prägung gerade total fehlt, also das nehme ich nicht wahr, zumindest nicht in der konstruktiven Form. Also 97% der Gefängnisinsassen sind Männer und Männer sterben im Schnitt 5 Jahre früher als Frauen. Sie müssen in den Krieg, weil sie Männer sind. Wir könnten da genauso eine Opferhaltung erzählen und ein Leiden am Patriarchat. Wir kriegen das aber nicht so gut hin. Wir kriegen das nicht hin, da eine solidarische Opferhaltung zu formen, die nicht frauenfeindlich oder selbstmitleidig ist. Und genau, auf diese Ressourcen gehe ich praktisch auch in jedem Stereotyp nochmal ein. Beim guten Mädchen ist es für mich diese ganz krasse Einstimmung auf das Gegenüber, also wie gut ich mich einstimmen kann auf das, auf die andere Person und ihr alles recht machen kann und möchte. Und dabei geht haufenweise Authentizität verloren. Und zeitgleich ist es für mich auch eine noch relativ unentdeckte Ressource, wenn wir draufschauen, wie zum Beispiel der Begriff alte weiße Männer eigentlich ja im Subtext sagt, dass das Menschen sind, die den Raum nicht lesen können, die nicht wissen, welcher Witz gerade angepasst ist, die nicht wissen, ob sie gerade zu nah an einer anderen Person dran stehen oder ob sich die andere Person gerade unangenehm fühlt oder denen das egal ist. Und dieser Vorwurf des alten weißen Mannes sagt ja eigentlich, wir wüssten es besser. Wir wüssten, wie nah man an einer anderen Person dran steht und wir wüssten, was gerade angemessen ist und wie wir einen Raum irgendwie für alle angenehm gestalten. Und ich glaube, das ist so eine Qualität aus dieser Einstimmungsthematik, die wir noch viel konstruktiver nutzen können und sagen, okay, dann lass uns das machen. Also lass uns schöne Räume gestalten, in denen sich alle sicher fühlen und in denen wir zeitgleich politische Themen besprechen können, aber vielleicht ohne in so eine Macht oder in eine Beschämung zu kommen, ohne damit zu arbeiten, mit einer Angst davor, Fehlern zu machen oder mit einer, ja, irgendwie Angst, falsch zu sein. Und genau, so gibt es, glaube ich, in jedem Stereotyp Ressourcen. Ich kann sie auch noch mal kurz zusammenfassen. Genau, gutes Mädchen, Einstimmungsthematik, kommt, also patriarchal begründe ich das mit dieser ganz langen wenn man sieht, wie entmächtigt, also wie strategisch entmächtigt und strukturell entmächtigt Frauen über Jahrhunderte waren, Jahrtausende, dass sie keinen Besitz besitzen durften, kein Land besitzen durften, nicht erben oder in den seltensten Fällen geerbt haben, den Namen abgeben mussten in der Ehe. Da ging es viel mehr darum, in Beziehung zu, also das war praktisch der einzige Weg, irgendeine Form von Macht oder Absicherung oder ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen, ist über Beziehung zu arbeiten. Wenn ich es nicht über eine gegebene Machtposition machen kann, muss ich das über Beziehung lösen. Und damit erkläre ich teilweise diese krasse Einstimmungsfähigkeit und Beziehungsorientierung auch, die in der weiblichen Prägung so vorherrschend sind. Und die Powerfrau kommt als nächstes Kapitel nach dem guten Mädchen. Und da gehe ich auf dieses Dilemma ein von, wenn wir das gute Mädchen nicht überwunden haben und immer noch das Gefühl haben, wir haben eigentlich keine Daseinsberechtigung und wir müssen uns immer anstrengen, um gut genug zu sein, weil das gute Mädchen, das Problem im guten Mädchen ist, dass das Gutsein immer nur von außen zugesprochen werden kann. Das kommt nicht von innen. Es ist nicht so, dass ich denke, ich bin super gut, sondern ich bin immer auf der Suche und brauche diese Bestätigung von außen, dass mir jemand sagt, du bist aber toll, du bist aber intelligent, du hältst aber den Raum richtig gut und wow, hast du einen schönen Mantel. Und das muss immer von außen kommen, diese Bestätigung. Das heißt, ich bin immer in einer permanenten Bedrohung, weil ich mich nicht existenziell sicher fühlen kann mit mir selbst, wenn diese Bestätigung ausbleibt. Und wenn wir das nicht überwunden haben und dann aber in diesen Modus der Powerfrau gehen, die sagt, ich darf aber Macht haben und ich darf Geld haben und ich darf Raum einnehmen, dann können wir nur in der Perfektion sichtbar werden. Dann müssen wir uns immer anstrengen, alles unter Kontrolle zu halten und zu sagen, ich mache den perfekten Job, ich habe die perfekte Beziehung, ich habe eine aufgeräumte Wohnung, ich habe ein gutes Gewicht. Es muss alles kontrolliert sein und gut sein und dann kann ich stolz sein und sichtbar. Aber es ist nicht, ich kann niemals entspannt sein. Niemals. Ich kann maximal erschöpft sein. Und genau, das wäre so das Grunddilemma der Powerfrau. Und dann geht's noch weiter eben mit Opfer, das habe ich gerade schon ein bisschen erklärt. Und mit der Bitch, die habe ich in zwei Teile aufgeteilt, weil ich das ganz spannend war, wie viel der Begriff aufmacht. Auf der einen Seite verstehen wir unter Bitch die genau diese misogynen, aber eben auch irgendwo nachvollziehbaren Eigenschaften von unterstellten Eigenschaften an Frauen von Manipulation, Lügen, Lästern, passives, aggressives Auftreten, emotionale Kälte, Intriganz, so eine Schlange. Und wenn wir das aber vom guten Mädchen aus sehen, das nie gelernt hat, Konfliktgespräche zu führen, immer gelernt hat, dass Harmonie das Allerwichtigste ist, dass ich meine eigenen Grenzen nicht aufzeigen darf, dann macht das total Sinn, dass ich in ein Lästern gehen muss oder in eine Manipulation, weil ich eben nicht die Kompetenz habe und auch eine Angst davor habe, aufrichtige Konfliktgespräche zu führen. Und genau, das ist der eine Strang der Bitch. Und auf der anderen Seite ist Bitch ja auch inzwischen eine ganz stolze Selbstaneignung als Begriff, die sagt, ich schäme mich nicht mehr für Vulgarität, für Sexualität, für Mut und Kühnheit und für eine Wut auf das Patriarchat oder auf patriarchale Systeme. Und das, da kann praktisch Bitch auch als Konfrontation und als Glorifikation dieser Power, dieser weiblichen Power auch gelesen werden oder benutzt werden. Und genau, da gehe ich am Ende vom Buch auch nochmal drauf ein, was da vielleicht zukunftsweisend auch sein kann in diesem Stereotyp der Bitch und wo wir aber auch aufpassen müssen, dass wir nicht einfach nur toxisch-männliches Verhalten reproduzieren, indem wir Macht stilisieren und das irgendwie so darstellen, als wäre das eine gute Sache und als würde uns nichts fehlen an Vertrauen und Verbindung auch mit anderen Menschen.
Kannst du vielleicht noch ein, zwei Takte zum Prototyp Mutti sagen? Das hast du auch schon angeschnitten, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, wo du da genau quasi diesen Aspekt toxischer Weiblichkeit dran siehst, vielleicht auch eine Ressource.
Ja, Mutti, total. Ich fange das Kapitel an mit Merkel, die ja auch als Mutti bezeichnet wurde und was dieser Begriff, was wir mit diesem Begriff verbinden Und die Mutti finde ich, oder fand ich beim Schreiben am spannendsten, weil es so diffus ist und so vielschichtig belegt und auch so lange schon vielschichtig belegt ist, oder relativ einseitig eigentlich durch diese Mystifizierung der unschuldigen Mutter. Also durch diesen Mythos der absoluten Mutterliebe, durch das reine Mutterherz und durch diesen Mutterinstinkt, und dass es so das Nonplusultra der altruistischen Liebe ist. Und dieses Bild ist so stark in uns als Kultur verankert, auch durch diese Frauenfiguren wie die Mutter Gottes oder Mutter Teresa, die wir so als Heilige verehren, dass es da ganz schwer ist, in eine Fehlerfreundlichkeit zu kommen. Also zu gucken, wo ist diese Aufopferung, also diese ganz enorme Performance der Unterordnung, indem ich sage, meine Bedürfnisse, nicht nur sage, sondern das ist ja tatsächlich in diesem Nuklearfamiliensystem auch leider relevant, dass man sagt, ich kann meine Bedürfnisse als Mutter gar nicht mehr ernst nehmen, weil ich alles gerade irgendwie machen kann oder machen muss, damit dieses Kind versorgt ist und damit die Familie irgendwie funktioniert, und vielleicht muss ich auch noch arbeiten gehen. Also da ist so viel Aufopferung gefordert, damit das Familiensystem so funktioniert. Und dass dadurch aber auch so ein großes Risiko besteht, in eine emotionale Übergriffigkeit zu kommen und zu bleiben oder in eine emotionale Erpressung zu kommen, mit emotionaler Erpressung zu arbeiten, mit psychischer Gewalt zu arbeiten. Und ich glaube, das wird im Diskurs einfach gerade noch nicht so thematisiert, noch nicht so gesehen. Ja, wo ist da Übergriffigkeit auch als Thema, ein systemisches Thema, das wir anerkennen können? Und ich habe da beim Schreiben gemerkt, dass es mir viel einfacher fällt, über alte weiße Männer zu sprechen und die praktisch systemisch einzuordnen und zu pathologisieren auch, als über alte weiße Frauen. Das fiel mir nicht leicht. Ich habe gemerkt, dass ich alte weiße Frauen als Begriff so ablehne, weil ich merke, boah, die haben doch jeder für sich so eine Opferstory eigentlich, so ein ganz individuelles Leid und eine ganz individuelle Verbitterung und Gründe, warum sie irgendwie so und so handeln und in ihren Opferhaltungen so gebunden sind. Ja, das war mir wichtig, im Buch aufzugreifen, nicht um Mütter zu kritisieren, sondern weil ich glaube, dass wir unser eigenes Verhältnis zu unseren Müttern reflektieren müssen, um überhaupt in eine Solidarität mit anderen Frauen kommen zu können. Also in wirkliches Vertrauen, weil die Mutter schon in den allermeisten Fällen die erste Frau ist, die uns geprägt hat. Und ja, das Verhältnis doch ambivalent und ganz tief verschlungen ist ineinander. Und ich habe das Gefühl, dass wir diese Enttäuschung in Väter schon popkulturell irgendwie aufgearbeitet haben. Das ist so ganz normal, dass wir Witze machen über Daddy-Issues und darüber, dass Väter einfach nicht da waren und emotional unzulänglich sind. So, das ist irgendwie angekommen. Aber diese Enttäuschung in die Mutter ist kein Thema. Die wird so individuell verhandelt. Und das würde ich, glaube ich, gerne nochmal systemisch behandeln. Und zeitgleich, unabhängig von Müttern, auch dieses mütterliche Verhalten, um zu manipulieren. Also zu kochen, zu trösten, zu betüddeln, da in eine Überordnung zu gehen, indem ich meinem Gegenüber die Kompetenzen absprechen, um sich zu sorgen, zum Beispiel bei Dates. Also dass ich merke, ich bin total, total lieb und kümmere mich so um die andere Person, um mir so eine, ja, eigentlich aus einer Angst heraus verlassen zu werden. Also im Buch spreche ich darüber mit einer Freundin, die meint, oder wir sind dann beide im Gespräch darauf gekommen, dass es vielleicht auch so eine Tendenz gibt von Männern, eben Frauen zu sexualisieren, was wesentlich schlimmere Folgen haben kann. Und dass es den gegenteiligen Move gibt, wie so ein Rache-Move, Männer nicht zu sexualisieren, sondern zu infantilisieren. Also ihnen die Sexualität abzusprechen. Und sagen, ich nehme ihn nicht ernst als Mann. Ich nehme ihn nicht ernst als erwachsenen Menschen, sondern ich muss ihm immer sagen, wie er seine Haare tragen soll und welches Hemd, und ich lege ihm seine Klamotten raus, ja, und ich wasche seine Wäsche. Und dieses Nicht-Ernst-Nehmen von Männern, ist irgendwas ist da auch dran.
Voll, ja, wobei ich musste jetzt spontan dran denken, das habe ich hier im Podcast auch schon mal thematisiert an anderer Stelle, da ging es um das Ende der Ehe.
Ja, tolles Buch.
Genau, dass es natürlich auch sowas gibt von männlicher Seite wie Parental Underperforming. Denn was du jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hast, jetzt in so einer Hetero-Beziehung jetzt wie bei mir mit Kind und wir teilen uns das gleichberechtigt auf, die Sorgeverantwortung zu möglichst gleichen Teilen. Aber da gibt es natürlich trotzdem mehr Mental Load, den meine Freundin trägt. Sie betreibt auch sowas wie Maternal Gatekeeping. Also, dass sie zum Beispiel schaut, dass das Kind gut angezogen ist und dass sie öfters eingreift, wenn ich das Kind anziehe, weil es dann in ihren Augen nicht gut aussieht. Aber das hat natürlich etwas damit zu tun, wie sie sozialisiert ist und mit welchen Ansprüchen und mit welchen Erwartungen sie als Mutter konfrontiert ist. Und wenn dann die Welt da draußen das Kind sieht und das ist ihren Erwartungen oder die Erwartungen, die an sie als Mutter gestellt werden, und da trifft sich natürlich gesellschaftlicher Blick mit eigenem Blick und vermischt sich, dann greift sie da lieber ein und mit Sicherheit hier und da auch zurecht, weil ich underperforme als Papa und mir nicht mehr Mühe gebe als männlich sozialisierte Person.
Spannend.
Genau, und da wird es halt echt auch schwierig, und ich meiner Ansicht nach muss man immer aufpassen, dass man diese patriarchalen und diese männlichen Unterdrückungsformen, und sei es nur, dass sie im Kleinen passieren, wie in diesem Parental Underperforming, wie in diesem ich ziehe mich bewusst raus aus Mental Load Sachen, ziehe mich bewusst raus am Ende aus Klamotten kaufen fürs Kind, weil ist ja auch für mich angenehm, wenn die Freundin denkt, das ist ihr Job, und da habe ich dann weniger Arbeit mit. Da muss man, denke ich, immer vorsichtig sein, wenn man dann über toxische Weiblichkeit redet, wie sie sich vielleicht auch in diesem Druck, den sich Frauen und Mütter auch untereinander machen, bestmöglich zu performen.
Ja.
Dass man da auch immer noch diesen Blick auf die männliche Dimension und die männliche Unterdrückungsform mitdenkt.
Mhm.
Ja. Du hast vorhin auch noch über Ressourcen gesprochen, die du auch in diesen Prototypen toxischer Weiblichkeit siehst. Kannst du vielleicht das nochmal an einem Beispiel verdeutlichen, wo du in so einem einzelnen Prototyp auch eine Ressource dafür siehst, ein empathisches Miteinander oder vielleicht einen solidarischen Feminismus, einen solidarischen Kampf aufzubauen?
Mhm. Ich glaube, in jedem dieser Prototypen steckt so viel drin, beim guten Mädchen eben diese Qualität der Einstimmung, dass ich kann fühlen oder ich glaube, fühlen zu können, ob es der anderen Person gerade gut geht, ob sie sich gerade wohlfühlt oder nicht. Und ich kann auch wahrnehmen, ob ich mich gerade wohlfühle. Ich kann wahrnehmen, ob ich mich gerade eingeengt fühle oder misstrauisch oder unsicher. Ich kriege das mit, weil ich mit mir innen verbunden bin. Und das verbalisieren zu können, das wäre richtig stark. Also wenn wir das aufnehmen können in öffentliche Räume, und daraus auch eine Handlungsaufforderung generieren und sagen, ich möchte in Räumen sein, in denen sich alle sicher fühlen. Und zwar nicht nur, weil wir alles kontrollieren, also weil wir kontrollieren, wann die Veranstaltung anfängt, wann sie aufhört, wer spricht, also in so einen krassen Ritus übergehen, sondern weil ich mich sicher fühle mit den Menschen, die da sind und entspannt fühle und ein Vertrauen in sie habe. Das wäre für mich so ein Ansatz in der Richtung. Hm. Bei der Powerfrau absolute Resilienz, also Resilienz und eine Fähigkeit zur Übersicht, zur Organisation, zur Kontrolle, das sind ja Fähigkeiten, die es 100% braucht in Kämpfen, auch in politischen Kämpfen. Und genau, bei der Mutti diese Qualität der Fürsorge, des Aufeinander-Aufpassens, füreinander verantwortlich sein, füreinander Verantwortung übernehmen, die eigenen Bedürfnisse auch zurückstellen können. Das ist auch eine gute Eigenschaft. Opfer, die Solidarität mit anderen Frauen, sich als Gruppe zu fühlen. Wut auch darüber zu generieren, was anderen Frauen passiert und dadurch nach Veränderung zu rufen. Richtig gut. Eine tolle Ressource. Und Bitch, eben bei der feministischen Bitch, diese ganz bewusste Entschiedenheit, die eigene Sexualität, die eigene Ausdruckskraft, das eigene Weiblichsein nicht mehr als Schamquelle zu nutzen, sondern als Stolzquelle und dadurch auch eine Energie zu produzieren und eine Sichtbarkeit in der Welt zu schaffen. Ja.
Was hat denn sich für dich vielleicht auch persönlich, also du hast jetzt auch schon ganz viel im Podcast geschildert, wo du auch all diese Prototypen an dir selbst beobachtet hast oder vielleicht auch noch immer beobachtest, diese Bewusstmachung von dieser Sozialisation. Was hat das für dich verändert, dass du da jetzt bewusst damit bist, und wo ist es vielleicht auch weiterhin schwierig, weil man als Individuum ja auch eingelassen ist in Beziehungsnetzwerke und in Gesellschaft und vielleicht nicht als Einzelperson die Veränderung anstoßen kann?
Ich glaube, dass sich ehrlicherweise gar nicht so viel an meinem Verhalten verändert hat. Ich merke das zum Beispiel auch wieder bei der Lesung vor kurzem. Wurde ich auch gefragt, wie sich das somatisch äußert, also wie sich toxische Weiblichkeit somatisch, also vielleicht somatisch anzeigen lässt. Und ich merke, dass ich immer mit so ganz eingefallenen Schultern vorne sitze, selbst beim Lesen, selbst wenn ich auf einer Bühne bin. Und ich merke, dass ich schaffe es nicht, mich gerade hinzusetzen mit so Brust raus. Ich merke so eine, das ist so tief in mich eingeschrieben, dass ich denke, je kleiner ich mich mache, desto sicherer bin ich. Und egal, wie viel ich darüber weiß, wo das herkommt, warum das vielleicht nicht gut ist, oder dass die Gefahr eigentlich gar nicht gerade gegeben ist, trotzdem ist das in meinen Körper eingeschrieben. Und das heißt, ich glaube, diese ganz subtilen Verhaltensweisen von weiblicher Prägung, die werde ich gar nicht los. Und das ist aber auch nicht mein Ziel. Und ich glaube, da sind wir auch in einem, das ist so tricky mit diesem Wort toxisch, toxische Weiblichkeit, weil es impliziert irgendwo, dass die Lösung im Gegenteil liegt, in dieser Reinheit, in diesem Detoxen und dann eine Daseinsberechtigung zu haben. Also dann okay zu sein, wenn ich keine toxischen Eigenschaften mehr habe. Und ich glaube, dass das im Grunde wieder diese Angst des guten Mädchens bedient, das sagt, ich darf eigentlich gar nicht existieren als Mensch, sondern nur als perfekter Engel, als perfekte Frau, die irgendwie den anderen was Gutes tut. Aber ich habe per se keine Daseinsberechtigung als fehlerhafter Mensch. Ich muss mich über meine moralische Überlegenheit definieren, darüber, wie gut ich geben kann und wie altruistisch ich lieben kann und dass ich irgendwie schön anzusehen bin und so. Und ich glaube, da ist eine Gefahr im Titel mitgegeben, dass man dieses Buch, und mir ging das selber so beim Schreiben, dass ich gemerkt habe, ich versuche teilweise, ich komme in so einen Stress, weil ich denke, ich muss das jetzt alles ablegen. Aber warum? Also eigentlich nicht. Und ja, da ist es für mich hilfreich, immer wieder in diesen Reminder zu kommen von, ich möchte, dass es mir darum geht, in eine Ehrlichkeit zu kommen und Sachen aussprechen zu dürfen, also auch Raum einzunehmen mit Themen, die eher subtil sind und Empfindungen, die subtil sind. Und mein Wunsch ist es, mich nicht mehr in einer Dissonanz zu bewegen, also weniger Sachen zu haben, die unausgesprochen bleiben, sondern eher so ein vollständiges Bild von mir zu bekommen und immer vollständiger zu werden. Im Sinne von so ganzheitlicher zu verstehen, was ist das gerade. Und nicht aus Angst davor, dass ich falsch sein könnte, die Sachen von vornherein nicht anspreche. Wenn ich zum Beispiel Neid empfinde, nicht denken, ah, das darf ich gar nicht, das ist nicht erlaubt, deswegen tue ich so, als wäre es gar nicht da. Das möchte ich nicht. Ich möchte gucken, ah, interessant, dass ich gerade neidisch bin. Und da eher in so ein ganzheitliches Sehen zu kommen. Von mir und im besten Fall auch von anderen Menschen. Ja, deswegen würde ich sagen, es hat sich nicht viel verändert. Es ist aber insgesamt entspannter geworden. Hm.
Vielleicht kannst du, das hast du vorhin schon mal angedeutet, Sophia, noch ein, zwei Takte dazu sagen, welche Schlüsse deiner Ansicht nach für Solidarität unter Frauen bzw. Schwesternschaft in der politischen Praxis ziehst du aus deiner Beschäftigung mit toxischer Weiblichkeit? Ja. Was folgt vielleicht aus deiner Sicht eben auch aus dieser Auseinandersetzung mit toxischer Weiblichkeit für den Kampf gegen das patriarchale System? Welche Schlüsse ziehst du da?
Also im Buch gehe ich eben aus, dass es wichtig ist, in diese Ehrlichkeit zu kommen und diese subtilen Beobachtungen mit einfließen zu lassen. Und ich glaube, dass das auch in feministischen Kontexten extrem wichtig ist. Also, ich möchte mich in feministischen Räumen und in politischen feministischen Räumen wohlfühlen. Und ganz oft sind das aber die Räume, oder waren das schon Räume, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, in denen ich das Gefühl habe, ich kann ganz viele Fehler machen. Ich kann irgendwas sagen und sie merken, dass ich völlig altbacken bin und irgendwie missgendere und diese Angst da ist, Fehler zu machen und nicht achtsam genug zu sein. Und das ist so eine Angst, die ich ganz lange, wo ich dachte, naja, ich bin einfach nicht gebildet genug und nicht feinfühlig genug, um in solche Räume zu passen, wo ich jetzt überdenke, ich glaube, wir arbeiten da unbewusst mit ganz starken patriarchalen Mustern von Scham und Beschämung und von Erziehung, die wir einfach übernommen haben, die uns aber nicht weiterhelfen. Und ich würde mich gerne in feministischen Räumen wohlfühlen, wirklich sicher fühlen. Und ich glaube, dass es dafür eine Ausrichtung braucht auf eine, ja, auf diesen Aspekt, also auf dieses, wie generiere ich zwischenmenschliche Sicherheit, also wo kann ich aus einer Liebe eigentlich heraus und aus einem Wohlwollen heraus agieren, auch wenn ich mit Wut arbeite, auch wenn ich mit Wut gegen patriarchale Systeme arbeite und mit einer Wut auf Männer arbeite. Wie kann das nicht aus einer Verhärtung heraus passieren oder wo kann die Verhärtung immer wieder hinterfragt werden? Ja, das glaube ich erstmal. Und auch in dieser Opferhaltung, wo verbinden wir uns in einer Opferhaltung, die uns nicht zuträglich ist? Wo definieren wir uns durch dieses Leiden an Männern, ohne dass das eine wirkliche zwischenmenschliche Verbindung zwischen Frauen stärkt? Ja, das sind auch so Aspekte.
Ein kleiner Aspekt hat mich noch interessiert. Das ist aus meiner Sicht super wichtig, was du da alles beschreibst. Da können sich auch mit Blick auf einzelne Ressourcen in der weiblichen Sozialisation sollten sich Männer auch was von abschauen. Das funktioniert natürlich nur, wenn sie sich, wie hast du es vorhin genannt, dissoziieren von ihrer eigenen Sozialisation als Mann. Ja, also von ihrer Härte gegenüber außen, ihrem Dominanz- und Herrschaftsstreben, aber auch der Härte gegen sich selbst. Ne? Das alles ist super wichtig, einen Blick drauf zu lenken, wie kann dann möglichst empathisches, zärtliches und wohlmeinendes und gutes Miteinander innerhalb einer Bewegung zum Beispiel entstehen. Was mich jetzt nochmal interessiert hätte, wäre so ein Zoom raus. Und zwar, wir hatten ja eingangs drüber gesprochen, darüber, wie toxische Weiblichkeit, was ja letztendlich auch Geschlechterrollen sind, wie die überhaupt erst durch Sozialisation im kapitalistischen Patriarchat auch erst antrainiert werden. Deswegen würde ich gerne nochmal einen Blick auf Strukturen lenken und wollte dich fragen, welche Rolle spielen für dich das Angreifen von gewissen Strukturen, ja, also das abstrahiert ja von der zwischenmenschlichen Ebene, auch wenn das natürlich miteinander verbunden ist. Ich denke da zum Beispiel an die geschlechtliche und sexistische Arbeitsteilung, um die es auch hier im Podcast häufiger mal geht, den Gender Care Gap. Ich denke an die Ehe und die Kleinfamilie, die auch Strukturen, Institutionen sind, die Frauen gewisse Geschlechterrollen nahelegen, die Männern oder Leute, die sich als Männer identifizieren, gewisse Geschlechterrollen antrainieren. Deswegen die Frage, wie blickst du da drauf? Und das reicht ja von Reformchen, irgendwie Abschaffung des Ehegattensplittings bis hin zu eben Überwindung der Kleinfamilie. Also welche Rolle spielt das für dich in einem feministischen Kampf auch gegen Strukturen, die eben genau diese Geschlechterrollen dann überhaupt erst, also die uns subjektivieren, ja, also die diese Geschlechterrollen prägen?
Ja, total wichtig. Und ich glaube, gar nicht zu überschätzen, wie groß dieser Einfluss von Strukturen und diesen Prägungen sind und wie sie uns auch einklammern in allen Bereichen, also ab dem Kindergarten und auch dieses Nuklearfamiliensystem, wie, ich glaube, in den allermeisten Fällen schädlich das ist, dass wir dieses Bild noch haben, dieses Bild auch von romantischer Beziehung, von dem einen oder der einen und diese Erwartung, dass das dann einfach so ein Heilsversprechen bringt. So, wenn ich eine Familie gründe und dann zwei Kinder habe, dann geht's mir gut und da hört dann irgendwie auch die Geschichte auf in allen romantischen Erzählungen und da in eine Menschenfreundlichkeit zu kommen und zu gucken, was brauchen wir denn wirklich, also was wäre denn wirklich hilfreich, abgesehen von romantischer Liebe. Wie viele freundschaftlichen Beziehungen, wie können wir die noch stärken? Wie finden wir die Zeit? Ist auch das tolle Buch von Alle Zeit von Theresa Bücker, die das ganz toll beschreibt, wo Zeit als Ressource einfach ausschlaggebender ist für jede Form von so Wohlergehen und Bildung auch. Und deswegen glaube ich, dass diese strukturelle Arbeit enorm wichtig ist und auch politische Arbeit enorm wichtig ist. Und merke auch, oder es war mir von Anfang an klar, dass ich im Buch tendenziell auf die individuelle Ebene gehe, weil das Thema individuell angesprochen wird in dem Bereich und dass ich, also das konnte ich auch in dem Buch gewährleisten, dass ich da irgendwie drauf eingehen kann. Und ich konnte nicht, ich konnte nicht ganzheitlich auf alle Strukturen eingehen, sagen, was genau können wir jetzt im Bereich Bildung machen oder im Bereich Politik, wie genau muss sich das verändern. Ich weiß aber aus so vielen Gesprächen und auch aus Kontakten mit diesen feministischen Kreisen in jedem Bereich von Bildung und Politik, dass es ja auch schon dort Leute gibt, die da gerade eben dran arbeiten. Und ich glaube, da ist es mir eben auch wichtig, dass das nicht von einer Person ausgehen kann. Und es kann so ein Tropfen sein, wirklich nur ein Tropfen auf so einem heißen Stein. Und da kommen ganz, ganz viele andere Tropfen aus anderen Richtungen noch dazu, die hoffentlich dann langfristig eine Veränderung erwirken und die ja auch schon lange, lange vor mir da waren. Also, dass wir für diese Rechte kämpfen, geht ja seit Jahrhunderten irgendwie voran und ja, da ist irgendwie auch den vorigen Generationen zu danken und den vorigen Frauen, die da so für gekämpft haben und immer noch kämpfen.
Ja, Sophia, danke, dass du mich hier besucht hast im Distance Podcast. Ich habe einiges gelernt. Danke dir.
Danke dir.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Distance Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Autorin Sophia Fritz. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Toxische Weiblichkeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Distance weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.